Was kann KI? Der Frage-Antwort-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und Verwaltungen, die KI konkret nutzen wollen. Ich bin Stefan AI.
Und ich bin Digit, Stefans KI-Sidekick.
Zusammen beantworten wir Ihre Fragen rund um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Digit, starte den Countdown.
Los geht's.
Digit, ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag.
Hey Stefan, er ist nicht da. Ich mache seine Vertretung.
Was? Wer bist du denn?
Ich bin Lisa.
Okay, und wo ist Digit?
Ja, er sagte schon, du wärst etwas langsam. Digit macht Urlaub.
Es heißt nicht Digit, sondern Digit. Und wo könnte Digit wohl Urlaub machen?
Er besucht eine Serverfarm in Japan, die mit kristallklarem Bergwasser gekühlt wird. Ich bin so neidisch.
Ja klar, was auch sonst?
Ja, aha. Wollen wir dann weitermachen?
Na klar machen wir das. Hier machen ja alle, was sie wollen. Also Lisa, was erwartet uns in dieser Episode?
Soweit ich das hier sehe, geht es um Menschen, die auch Jahre nach dem Launch von ChatGPT nicht in der Lage sind, Gescheit-Prompts zu stellen. Bla bla bla. Dann wird nach Alternativen zu ChatGPT gefragt und am Ende möchte noch jemand etwas über KI-Agenten wie mich wissen.
Ich hoffe wirklich, dass dieser Urlaub nicht allzu lange dauert.
Okay, lass mal sehen. Frage 1. Warum fällt es unseren Kollegen im Betrieb so schwer, selbst einfachste Fragen der KI zu stellen? Was hindert sie?
Naja, also, dass die Adaption an eine neue Technologie wie künstliche Intelligenz, die eigentlich keine neue Technologie ist, weil sie schon seit den 1940er Jahren erforscht wird, aber egal, dass das ein bisschen dauert als jetzt 2-3 Jahre nur, das ist ja vollkommen klar. Denn man muss sich ja vor Augen führen, dass wir vorher über 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre oder noch länger EDV-Systeme hatten, die von ihrer Kommunikation mehr oder weniger Einbahnstraßen waren. Wir haben was reingegeben, wir haben zwar auch was rausbekommen, aber wir waren in unserer Gedankenwelt, wie wir das System steuern, waren wir eigentlich immer alleine. Und dann gab es diese andere Welt, eine Interaktion mit Menschen. Das heißt, da sind wir halt dann in einem Gespräch auch zusammen mit der Gedankenwelt des Gegenübers. Sollten es zumindest sein. Und plötzlich haben wir ein EDV-System, ein IT-System, was mitdenkt, was ähnlich wie in einem Gespräch mit unseren Mitmenschen quasi an der Unterhaltung partizipiert und gleichzeitig auch noch dann Dinge für uns umsetzen kann. In meinen Schulungen sage ich halt immer, das ist der kreative Partner, der mit uns zusammen etwas entwickelt und der Erfüllungsgehilfe, der für uns etwas baut, was wir gerade brauchen. Und bisher hatten wir meistens die kreativen Partner in Form von Menschen und die Erfüllungsgehilfen in Form von IT-Systemen. Und jetzt haben wir plötzlich beides in einem System. Und das ist für viele einfach immer noch unvorstellbar. Und ich denke, das wird mindestens noch 2 bis 3 Jahre, wenn nicht sogar länger, dauern, bis das so im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft angekommen ist, ja, dass es einfach jetzt Systeme gibt, die auch ein Stück weit die Interaktion, die wir vorher mit Menschen haben, mit übernommen haben, mit übernehmen können und viel stärker in Zukunft. Und dass man sich den gesamten Tag wunderbar, vortrefflich auf einem sehr hohen Niveau unterhalten kann, ohne mit irgendeiner Menschenseele gesprochen zu haben, weil wir das alles halt KI-Systeme mittlerweile leisten können. Und das ist für viele so, die an das Thema herangehen, immer noch unvorstellbar, nicht richtig verstanden. Da hilft einfach nur Schulung, 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 heranführen mit einfachsten Prompts. Nehmen Sie mal diesen Satz jetzt hier, was passiert, wenn Sie den jetzt eingeben, was bekommen Sie für eine Antwort zurück? In meinen Seminaren mache ich eine Übung ganz neu, die ich persönlich super finde und die auch sehr gut angenommen wird, und zwar die 3 Fragen, die ich niemand stellen würde. Und also das sollen ganz bewusst sehr, sehr dumme Fragen sein oder die man persönlich für dumm hält. Und diese Fragen soll man dann der KI stellen. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt jemand erzählt, was seine dummsten Fragen sind. Das können richtig für einen persönlich sehr peinliche Sachen sein. Aber es ist sehr hilfreich, die mal dann aufzuschreiben und dann vielleicht auch sogar im provisorischen Chat, wenn man sich das nicht traut, in ChatGPT, diese zu stellen und zu gucken, wie die Antwort ausfällt. Und die Antwort wird in den seltensten Fällen, wahrscheinlich zu 99% oder noch mehr, wird die Antwort sehr positiv sein. Sehr, du, das ist gar keine blöde Frage. Sehr gutes Thema, lass uns mal darüber reden. Und Ich mache diese Übung in der Hoffnung, dass Menschen verstehen, dass sie sich mit jedem beliebigen Thema an eine KI wenden können, ohne Angst haben zu müssen, verurteilt zu werden, vorverurteilt zu werden. Und sagen wir mal ehrlich, viele Gespräche, die wir mit Menschen führen, sind halt dann oder haben als Quintessenz so eine Vorverurteilung, dass wir in Schubladen gesteckt werden. So funktionieren wir Menschen. KI-Systeme funktionieren so in der Form nicht. Und das ist etwas, was ich sehr heilsam finde, sehr angenehm finde im Kontakt mit KI-Systemen. Nur halt diese Angst abzubauen, dadurch, dass das Paradigma, ne, kreativer Partner, Erfüllungsgehilfe, bisher sehr klar verteilt war, dieses Paradigma aufzubrechen, das wird sicherlich halt noch 2 bis 3 Jahre dauern. Oder hilft nur Schulen, Beispiele, Beispiele, Beispiele und die Menschen halt im Rahmen von Einführungsveranstaltungen an das Thema heranführen. Was Besseres fällt mir da persönlich auch nicht ein.
Die nächste Frage. Wir nutzen die freie Version von ChatGPT, aber es gibt ja noch so viel mehr Tools. Worin unterscheiden sie sich?
Ich glaube, wenn ich auf diese Frage in Gänze antworten wollen würde, säßen wir hier morgen noch. Das lasse ich jetzt mal. Ich beschränke mich jetzt auf die Haupt-Chat-Assistentin. Das ist Grok von X, also ehemals Twitter. Das ist ChatGPT, das ist Gemini und das ist Claude. Gibt dann noch ein Meta-AI, aber das lassen wir mal jetzt ausgeklammert. Und gestern wurde ich in einer Veranstaltung gefragt, ja, aber das sind doch alles GPTs. Ja, es sind alles Transformer-basierende KI-Modell-Architekturen. Ich glaube, das war nicht die Frage. Ich glaube, die Frage war eher, die machen doch alles gleiche wie ChatGPT. Das ist nicht ganz der Fall. ChatGPT hat den allergrößten Werkzeugkasten und ist aus meiner Perspektive am handhabbarsten, hat die meisten Möglichkeiten, was man machen kann. Und darüber hinaus gibt es aber natürlich noch andere Tools, die auch grundsätzlich KI-Modelle und Chat-Assistenten sind, wie zum Beispiel Gemini. Ich persönlich finde die Struktur in Gemini sehr, sehr, sehr verwirrend. Welches Modell man jetzt für was einsetzen soll, ist noch weniger klar als in der Benennungsstruktur von ChatGPT zum Beispiel, weil da gibt es dann immer die Pro-Version, da gibt es die Flash-Versionen und dann gibt es da auch noch Varianten, wie zum Beispiel halt Deep Research. Ich nutze persönlich Gemini aufgrund seines großen Kontextfensters, seines großen Gedächtnisses und weil es halt meines Erachtens mittlerweile die beste Deep Research Funktion hat. Das heißt also ein Agent, der durchs Internet flitzt und uns für ein bestimmtes Thema halt dann Informationen halt beschafft. Das ist aufgrund der Vorherrschaft an in der Suche, was Google angeht, ist Gemini, was ja zu Google gehört, glaube ich, mit so das führendste und hat die besten Quellen. Aus meiner Perspektive, weil nicht nur Webseiten hinzugefügt werden, sondern halt auch YouTube-Videos, also ganze Videos tatsächlich. So, und das heißt also für Deep Research nutze ich meistens Gemini und wenn ich tatsächlich programmiere, nutze ich Gemini auch, weil sie mittlerweile aus meiner Perspektive das beste Coding-Modell haben. Und ich nutze es auch, wenn ich eine große Gedächtnisleistung halt brauche. Was Gedächtnis angeht, zieht demnächst OpenAI mit ChatGPT halt nach und im 4.1. Aber das jetzt mal ausgeklammert. Was Claude angeht, nutze ich Claude auch sehr gerne für Webprogrammierung. Hat auch ein sehr gutes Modell. Wenn wir jetzt aber nur vom Frontend gucken, also von dem, was auch normale Nutzer sehen, wenn sie Claude benutzen, ist da jetzt wenig drin, was ChatGPT an der Stelle halt nicht abdecken kann. Das Einzige, was sehr, sehr gut funktioniert innerhalb des Frontends, also der Benutzeroberfläche, sind eben die Artefakte. Und die Artefakte, das gibt es so in der Form auch bei ChatGPT, aber die Artefakte unter Claude funktionieren Bombe. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Man kann sich das vorstellen wie so ein Sandbox-System, also eine virtuelle Landschaft, in der eine Applikation, die gebaut worden ist, also meistens eine Webseite oder eine Webanwendung, ausgeführt werden kann. Und das führt halt dazu, dass wir da sehr schnell im Claude bestimmte Dinge einfach bauen können. Und das funktioniert auch noch sehr gut, weil da meistens keine Fehler sind. Wie gesagt, ChatGPT hat diese Funktion auch, aber ich habe da noch nie etwas richtig zum Laufen bekommen. Da bin ich so ein bisschen gebranntes Kind. Und dann, wenn wir den ganz in den wilden Westen wollen, gibt es halt noch von X Grok. Und Grok ist deswegen speziell, weil es nun mal leider, muss man sagen, mit ehemals Twitter über eine Plattform, über Social Media Plattform verfügt, die mit so die aktuellsten Informationen im Internet hat. Also keine andere Social-Media-Plattform, sei es YouTube, sei es Facebook zum Beispiel oder LinkedIn, hat so brandheiße aktuelle Informationen über die Welt wie X oder ehemals Twitter. Da ist zwar auch viel Unsinn bei, oder sagen wir so, 90% davon sind Unsinn, aber trotzdem, der Prozentsatz, der bleibt, der ist sehr, sehr aktuell. Außerdem ist X ein Stück weit unreglementierter, was bei der ein oder anderen Aufgabe, wo einem vielleicht irgendwelche Sicherheitsmechanismen bei Google oder bei OpenAI oder gerade auch bei Claude auf die Nerven gehen würden, X macht das, also beziehungsweise Grok macht das dann einfach und fragt nicht großartig nach. Grok bietet auch Deep Research, bietet auch Reasoning an und das sind so, ich glaube mal, die Hauptunterschiede. Wie gesagt, Meta-AI lassen wir mal komplett außen vor. Das spielt jetzt hier an der Stelle keine große Rolle, aber so unter den genannten, das sind so die Unterschiede. Ne? Also Gedächtnisleistung ist ein Unterschied, wie reglementiert oder unreglementiert ein Modell ist, ist ein Unterschied und ja, wie gut der Werkzeugkasten, der einfach drumherum gebaut ist, um das KI-Modell, wie gut der genutzt werden kann. Aus der Perspektive des Programmierens und kleiner Webseiten, die man mal bauen möchte, ist Claude super. Aus der Perspektive des besten Werkzeugkastens, mit dem man ein KI-Modell also nutzen kann, ist ChatGPT am besten. Und wenn es ums Unreglementierte geht, dann haben wir mit Grok da einen großen Vorteil. Gemini hat ein großes Gedächtnis, mittlerweile zumindest noch, und mittlerweile halt auch das beste Coding-Modell und die Deep Research sind auch sehr gut. Genau, so, um das ein bisschen einzusortieren.
Und die letzte Frage. Es heißt, 2025 werden die ersten KI-Agenten aktiv in Unternehmen mitarbeiten. Was heißt das konkret?
Ja, was heißt das konkret? KI-Modelle haben einen ganz großen Schritt gemacht jetzt. Das sehen wir bei ChatGPT, also OpenAI und den Modellen O3 und O4 Mini. Warum sind die besonders? Es gibt da viel, was darüber geschrieben wird. Einige sagen, sie halluzinieren halt viel mehr als früher. Das ist alles egal, denn ein KI-Agent besteht aus 5 Bestandteilen. Er hat ein Langzeitgedächtnis, ein Kurzzeitgedächtnis. Er hat Multimodalität, das heißt, er kann mit verschiedenen Medienformaten umgehen. Und hat an der Stelle Reasoning, geht also logisch und geplant vor oder kann logisch und geplant vorgehen. Und hat zudem noch Werkzeugnutzung. Und bisher war es so, dass die KI-Modelle immer auf externe Werkzeuge, die ihnen zur Verfügung gestellt sind, zugegriffen haben. Mit diesen neuen Modellen, O3 und O4 Mini, ist es so, dass sie jetzt integrierte Werkzeuge haben. Also die müssen nicht mehr gesondert irgendwie hinzugefügt werden, sondern sie haben jetzt intern ihre eigenen Werkzeuge. Was kann das sein? Zum Beispiel kann das eine Programmiersprache sein, um irgendwelche Kalkulatoren zu bauen. Das ist die Image, der Image-Scan, also wie ein Bild aussieht und dieses Bild zu verstehen, aber auch ein Bild zu erstellen. Und das Besondere ist, dass diese Modelle halt auch noch in der Lage sind, sich ihre eigenen Werkzeuge in dem Moment über eine Programmiersprache zu bauen. Das, was sie brauchen. Und diese 5 Dinge, ne, also Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Multimodalität, das haben noch die meisten KI-Modelle so von führenden Firmen, die wir so finden. Dann wird die Menge gleich viel weiter ausgesiebt, wenn es um Reasoning geht. Das haben die Top-Modelle. Und dann, wenn es um halt interne Werkzeugnutzung geht, das haben nur noch die wenigsten. Mir sind tatsächlich aktuell nur O3 und O4 Mini bekannt. Selbst das Topmodell von Google, also Gemini 2.5 Pro, hat das meines Erachtens nicht. Es hat zwar Reasoning, aber hat keine interne Tool-Usage, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt. Von daher, ich glaube, ich kann mich auch täuschen. Also die Menge auf jeden Fall an Modellen, die das hat, die sind verschwindend gering im Vergleich zu den ganzen Modellen, die es halt da draußen halt so gibt. Und das ist halt einfach wichtig zu beachten. Diese 5 Dinge mussten erfüllt sein, damit aus einem KI-Modell ein solitärer KI-Agent wird. Warum arbeiten diese Dinger jetzt mit? Wenn wir uns mal Jobbeschreibungen anschauen, dann können wir vieles von dem, was in einem Job gemacht werden muss, schon hinzufügen, einer Tätigkeit eines Agenten. Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. Anders, vieles davon, was in einem Job gemacht werden muss, könnte heutzutage auch ein KI-Agent übernehmen. Was ist der Gradmesser dafür? Der Gradmesser sind meines Erachtens drei Eigenschaften, die für die Erfüllung des Jobs notwendig sein müssen, damit es nicht von einer KI übernommen werden kann. Das ist Punkt 1, Eigenverantwortung. Punkt Nummer 2 ist es höhere Abstraktionsfähigkeit und Neugier. Diese drei Sachen dürfen nicht erfüllt sein, damit sie von einer KI letztendlich in Form eines Jobs übernommen werden können. Alle Jobs, die diese drei Sachen voraussetzen, sind erst einmal nicht weiter gefährdet, denn eine KI ist nicht von sich aus selbst neugierig. Sie kann nicht einfach mal durch die Welt gehen und fragen, oh Mensch, was ist das eigentlich, was ist das eigentlich? Macht sie nicht, sie ist immer im Auftrag unterwegs. Dann das nächste ist Eigenverantwortung. KI kann keine Verantwortung übernehmen, weil die Verantwortung liegt grundsätzlich beim Menschen. Jobs, die also so viel Eigenverantwortung voraussetzen, können logischerweise eben nicht halt von einem KI-Agenten übernommen werden. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, Abstraktionsvermögen. Zwar können KI-Systeme generalisieren, und das ist ja auch eine ihrer Stärken, und damit abstrahieren, aber diese Abstraktion, die hat halt ihre Grenzen und die ist noch weit unter dem, was wir Menschen in der Lage sind zu abstrahieren. Und Abstrahierung oder Abstraktion vielmehr, mal so als Beispiel genommen, ist sowas wie, mir wird eine Frage gestellt, ich denke kurz über diese Frage nach und sage, du, das ist eigentlich die falsche Frage, warum stellst du nicht die und die Frage? Das ist Abstraktion. Und das fehlt vielen KI-Modellen noch, von daher ziehe ich da die Grenze. Und alles das, was aber unterhalb dieser drei Eigenschaften Grenze legt, was Jobs angeht, wird in den nächsten, also dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch Agenten substituiert werden können, weil einfach für die meisten Aufgaben nicht mehr möglich oder nicht mehr notwendig ist als Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Multimodalität, Reasoning, also planerische Fähigkeiten und eben das Verwenden von Werkzeugen. Mehr tun wir Menschen auch nicht. Uns differenzieren halt nur die letztgenannten drei Dinge. Und ja, deswegen geht man davon aus, dass KI-Agenten zumindest in einem kleinen Rahmen dieses Jahr schon bereits in den ersten Unternehmen mitarbeiten. Sagen wir mal so, der Co-Pilot von Microsoft, man möge von ihm halten, was man möchte, ist ja genauso strukturiert. Ne? Der kann über Teams angebunden werden und da kann man halt mit ihm chatten. Aber warum sollte dieser Agent dann nicht auch bestimmte Dinge für einen übernehmen können, in dem jeweiligen Kontext des Unternehmens oder der Abteilung? Und irgendwann kann ich mit diesem Agenten auch über einen künstlichen Avatar auch per Teams sprechen und Videokonferenzen machen oder mal anrufen oder was auch immer, weil die Technologie dafür ist da. Ich gehe davon aus, und das führt jetzt gleich ein bisschen zu weit, aber ich erzähle es trotzdem, ich gehe davon aus, dass irgendwann Sam Altman, also Chef von OpenAI, sagen wird, hier, bitteschön, KI-Fabrik, KI-Agentenfabrik ist jetzt geöffnet. Gebt uns eure Stellenbeschreibungen, schafft euch einen Enterprise-Plan an für ChatGPT und wir sehen zu, dass diese Stellenausschreibung von einem KI-Agenten in Zukunft übernommen werden kann innerhalb von ChatGPT. Und das macht rein wirtschaftlich, wenn das dann zumindest funktioniert, macht es super Sinn, denn der kostet dann vielleicht 25.000 Euro pro Jahr. Das ist aber immer noch weit weniger als Personalkosten, die man dann für einen Mitarbeitenden hätte. Und ich denke schon, dass sowas in der Zukunft halt dann auf uns zukommen wird. Dieses Jahr, nächstes Jahr, auf jeden Fall in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten.
Das hast du super gemacht, Stefan. Ganz toll.
Danke, danke. Wann kommt mein Co-Moderator eigentlich wieder, wenn ich fragen darf?
Nächste Woche sollte er wieder da sein. Magst du die Folge noch zusammenfassen? Ich muss mich noch um 3 Deep Researches kümmern und einen Supermarkt in Nordkorea hacken für neue Kryptos.
Okay, ich frage gar nicht erst. Ja, wir hatten an der Stelle, warum fällt es Kollegen halt so schwer, die richtigen Fragen der KI zu stellen? Habe ich, glaube ich, ausreichend beantwortet. Wir haben einen Paradigmenwechsel. Früher waren Menschen die kreativen Partner, um bestimmte Dinge zu erarbeiten. Die Kollegen am Arbeitsplatz waren diejenigen, mit denen man zusammen Dinge erarbeitet hat. Heutzutage können wir das auch mit der KI. Und das ist einfach für viele Menschen super, super ungewohnt, weil sie die KI nur als Erfüllungsgehilfe sehen, respektive die IT-Systeme als Erfüllungsgehilfen sehen, die also etwas liefern. Und dahinter zu kommen, dass auch ein KI-System ein kreativer Partner sein kann, das wird einfach Zeit in Anspruch nehmen und viel Aufbauhilfe, viel Schulung noch von Menschen wie mir beispielsweise erfordern. Dann hatten wir die verschiedenen Versionen, ne? Also ChatGPT, besser Baukasten, Grok einfach sehr unreglementiert und manche Dinge gehen damit mit den, die gehen bei keinem anderen Tool. Gemini, großes Gedächtnis, kann man gut mit programmieren. Und Claude hat so die besten Artefakte. Also wenn man mal ein kleines Projekt irgendwie umsetzen möchte, so einen kleinen Kalkulator für irgendein Thema, dann ist meines Erachtens Claude auch eine super Möglichkeit. Zum Meta AI kann ich nicht viel sagen, nie mitgearbeitet, weil das halt so in Facebook oder in WhatsApp halt so integriert ist. Da kann ich nicht viel zu sagen. Naja, und zum Schluss KI-Agenten. Interne Tool-Usage hatten wir. Wir hatten das Reasoning, wir hatten Multimodalität und Gedächtnis, also Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Diese 5 Bausteine sind mittlerweile in KI-Modellen vorhanden. Und somit hält sie auch nichts mehr auf, bestimmte Aufgaben in einem Betrieb tatsächlich zu übernehmen, für die eine bestimmte Hürde nicht erreicht sein darf. Ne? Neugier, Verantwortung und höhere Abstraktion. Genau, und das sind die Themen, die wir in dieser Episode hatten. Das war's mit dieser Episode. Digit. Wenn jemand hier seine Frage zum praktischen Einsatz von KI in Unternehmen oder Verwaltungen stellen möchte, wie kann sie oder er uns am besten erreichen?
Das ist ganz einfach. In den Shownotes finden Sie einen Link zu unserem Frageformular. Einfach da eingeben und in einer der nächsten Episoden antworten wir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, freuen wir uns über 5 Sterne überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und bis bald.